Wir wussten eigentlich, die Sache ist eigentlich an der Wand. Wir haben es probiert und konnten durch Erreichen der Teamdynamik konnten wir das Projekt umreißen. Und wir hätten das in dem normalen Entwicklungsprozess nicht geschafft.
Naturtrübe Bio-Apfelessig.
Man sollte das wirklich zügig hinter sich bringen.
Trink ganz Hollywood Naturtrüben Apfelessig aus Deutschland.
Ich habe gesagt, das machen wir agil. Und dann haben wir das gestartet, auch mit Unterstützung hier von euch. Und wir haben ein spezielles Mähgerät entwickelt, was bis zu 80% der Insekten, die in dem Bereich leben, eben schont im Vergleich zu konventionellen Verfahren.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Agile Late Night Show. Heute Agile at Mulag. Unser Special Guest wird sein der CTO von Mulag und es ist Uwe Meissner.
Hallo.
Genau. Und viele von uns kennen unsere Show ja schon. Die wenigen, die unsere Show nicht kennen, die ganz kleinen Regeln vielleicht kurz vorab. Bitte einmal kurz Kamera anmachen, damit wir besser in den Austausch gehen. Dann ist es für uns und für euch auch einfacher. Und die zweite Regel, Axel, war, dass wir
ab sofort per Du sind, wenn es euch recht ist, weil der Austausch untereinander dadurch erheblich einfacher wird.
Und die dritte?
Bitte?
Die dritte?
Es gab nur zwei.
Na gut.
Also ich bin der Axel.
Ich bin der Uwe.
Ich bin die Julia. Genau. Der heutige Tagesablauf für die nächste Stunde wird sein, wir fangen an mit einem kleinen Warm-up. Dann haben wir eine kleine Mentimeter-Abfrage vorbereitet. Ich glaube, mit so ungefähr 3 bis 4 Fragen. Und weswegen ihr wahrscheinlich auch alle hier seid, dann kommt die Mulag-Story. Und ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt fangen wir an. Ich möchte euch bitten, einmal euch ganz gerade auf den Stuhl zu setzen. Wir machen nämlich ein kleines Stimmwarm-up, damit, wenn ihr euch dann später mutet, auch in einer guten Stimmung euch verfasst. Und ich würde euch bitten, dass ihr die beiden Fäuste nehmt und mal hier oben auf die Brust klopft. Ruhig ein bisschen fester. So. Vielen Dank. Sogar aus dem Auto. Dankeschön.
Beide Hände?
Ja.
Autonom.
Autonom.
Autonom fahren. Damit das auch wieder ein Ende hat, gehen wir eben kurz die Buchstaben von Mulag durch. Wir starten mit einem Okay, danke schön. Ja gut, ich würde mal sagen, die Vorstellung von Uwe steht bei mir hier auf dem Zettel, aber ich glaube, ihr macht das beide irgendwie ein bisschen
autonom.
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 Wie wir uns kennengelernt haben.
Damals, wo ihr beide noch jung wart.
Kannst du dich erinnern, Uwe?
Ah ja, ich kann mich schon noch erinnern, Axel, das war schon zu meiner Meilerzeit.
Ja. Yeah.
Und wir hatten uns nach dem ersten Hinweis am Starnberger See an einem Agile Roadtrip kennengelernt.
Ja. Yeah.
Und ich bin da hingegangen mit meinem Entwicklungskollegen und habe gesagt, wir schauen uns das mal an, klingt ganz spannend. Und dann war da in der Vorstellungsrunde ein Mitarbeiter oder ein Berater aus Belgien oder Holland, ich weiß nicht mehr. Und der schwebte dann so durch den Saal und war total esoterisch. Und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, lass uns abhauen, das halte ich nicht aus. Und er meinte, no, jetzt sind wir schon mal hier, wir schauen es uns an. Und wir hatten ein Projekt und dieses Projekt war mit dem Rücken an der Wand. Und er meinte, wir können nichts verlieren, lass es uns probieren, wir schauen es uns an. Und so haben wir uns kennengelernt, wir haben dann Kontakt aufgenommen und haben dann eben auch das Projekt gemeinsam gemacht.
Ja.
Musstet ihr auch die Schuhe vorher ausziehen, bevor ihr da reingegangen seid?
Nee, das war damals noch, glaube ich, nicht so.
Das war das La Villa am Starnberger
See. La Villa am Starnberger See.
Der schönsten Hotels in Deutschland.
Ja.
Viele Hochzeiten in so alten Oldtimern. Die haben ein ganz kleines Hotel, ich glaube so mit 30 Zimmern.
Ja.
Einen schönen Tagungsraum dabei. Und in den Pausen oder am Abend sind wir dann mit dem Boot gefahren.
Genau.
Herrliches Örtchen. Ja, und dann ging es weiter. Dann habt ihr bei Meiler dieses schwierige Projekt agilisiert.
Ja.
Meiler ist ja auch ein typischer Mittelständler. Ja. Mittelständler sind ja nicht unbedingt diejenigen, die auf alles Neue fliegen.
Genau, das war ein großes Projekt. Das war ein Relaunch von einer neuen Maschine und sollte auf der Bauma dann vorgestellt werden. Und wir wussten eigentlich, das war irgendwo so in Mitte des letzten, des davorliegenden Jahres, wir wussten eigentlich, die Sache ist eigentlich an der Wand. Mhm. Technik hat nicht hingehauen, wir waren zu teuer und zu schwer. Und wir haben es probiert und konnten durch Erreichen der Teamdynamik, konnten wir das Projekt rumreißen und haben dann tatsächlich ein fertiges Produkt auf der Bauma stehen gehabt mit allen Features, die wir erreichen wollten, erreicht. Und wir hätten das in dem normalen Entwicklungsprozess nicht geschafft. Das steht fest, es war überhaupt nicht zu schaffen. Und so richtig bewusst geworden ist mir das damals, als ganz zum Schluss wird es ja immer eng, auch wenn es agil ist. Und wir hatten dann die Bemusterungsphase und alle Teile kamen zum Schluss. Und die Qualitätsmanagement war komplett überfordert mit den Erstbemusterungen. Und in den Teambesprechungen war es dann so, dass irgendwann die Entwickler gesagt haben, können wir euch helfen? Das gab es vorher eigentlich nie. Mhm. Wir wollen das schaffen, können wir euch helfen? Und dann hat es eine Teamdynamik angenommen. Wir haben das Produkt hingebracht und es fährt heute noch.
Cool. Ja. Agile Coach war der Fuchsgruber.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob er
ja.
Im Call ist. War ein toller. Der hat sich ganz toll in diese Rolle rein entwickelt. War hier auch zur Ausbildung, ich erinnere mich. Cool, schön.
Ja.
Jetzt sind wir so reingesprungen. Sagen wir mal noch mal was zu dir. Wie fing das denn alles so mit deiner Affinität zur Technik an? Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben Kontakt zur Technik gehabt und den Wunsch in dir gespürt, die technische Laufbahn zu begehen?
Ja, ich habe ja mal was Richtiges gelernt. Also bevor ich dann hier in die Rolle reingekommen bin, habe ich mal was Richtiges gelernt. Ich bin also in Gaggenau groß geworden, das kennt man vielleicht, da ist der Unimog gebaut worden, ist jetzt in Wörth im LKW-Werk. Mein Vater war da tätig und die hatten also sehr, sehr früh Kontakt zu diesen Fahrzeugen. Und für mich stand immer fest, ich brauche irgendwas, was Räder hat, mit irgendwas möchte ich mich beschäftigen.
Also keine Küche, Gaggenau.
Keine Gaggenau-Küche, die gab es damals auch noch in Gaggenau, heute gibt es nur noch den Namen. Und ich hatte dann die Ausbildung auch bei ihm Gaggenau gemacht, deswegen was Richtiges gelernt. Ich bin gelernter Maschinenschlosser. Ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich so über unsere Produkte und deren Nöte auch manchmal spreche. Und habe dann irgendwann festgestellt, ich muss irgendwie vielleicht doch noch weitermachen, habe dann den klassischen zweiten Bildungsweg, der in Deutschland geht, vollständig ausgeschöpft. Und dann nach dem Maschinenbaustudium hat es mich dann in die Assistenz von der technischen Geschäftsführung verschlagen. Da habe ich dann ganz viel gelernt. Technik kannte ich ja. Da war dann eher Administration angesagt und viel gelernt. Und hatte damals schon die Chance gekriegt, von meinem Chef viel zu lernen. Also der hat mich viel machen lassen, hat es zwar immer noch auch noch mal gecheckt, aber ich konnte da viel machen. Und das hat mir jetzt sehr viel gebracht. Also der erste Eindruck, der hat mich auch stark geprägt. Zur Firma Mula gegangen, war dort 3 Jahre lang Entwicklungsleiter für die Mähgeräte. Ich glaube, da sehen wir nachher noch mal ein bisschen was davon, was das ist. Und bin dann weiter in der Branche geblieben, bin dann zur Firma Schmidt St. Blasien. Die machen Schneepflüge, Kehrmaschinen und so weiter, heißen heute Ebi Schmidt. 2009 bin ich dann in die technische Geschäftsleitung berufen worden bei Meiler. Und seit 2016 bin ich nun wieder zurück in meiner alten Heimat im Badischen, in Oppenau bei der Firma Mulag und bin dort verantwortlich für den inneren Bereich. Also praktisch von der Entwicklung, Einkauf, die komplette Produktion, Qualitätssicherung, ein paar andere Sachen noch, inklusive Service auch. Also ich kriege auch das Feedback vom Markt, vom Feld, wenn da irgendwas nicht so gut funktioniert und kann dort dann relativ eng den Kreis schließen, wenn was zu tun ist. Mhm. Wie gesagt, und fühle mich da pudelwohl.
Cool, Dankeschön. Das war ja jetzt, glaube ich, eher so der Karriereweg. Und jetzt hatten wir noch 3 private Fragen vorbereitet. Aber ich glaube, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir da ein bisschen uns
Vorher stärken.
Ja.
Genau, jetzt gehen wir zu unserem Ritual. Und die Luise hat vorbereitet, warum wir das Ritual, was wir zwischendurch vergessen haben, warum wir das tun. Jetzt gucken alle, dass ich ja nicht so viel weiß. Ich zitter ein bisschen. Naturtrübe Bio-Apfelessig. Das hat nicht nur ritualische Gründe, sondern auch gesundheitliche und Schönheitsgründe. Wofür das sieht man? Luise, warum tun wir das? Erstmal zum Wohl. Prost. Und das raten wir euch auch. Das nächste Mal denkt auch vorher dran, nehmt schon mit in die Sendung. Zum Wohl, Ex.
Man sollte das wirklich zügig hinter sich bringen. Und zwar, Luise, du hast dich kundig gemacht, warum Hollywood-Stars dieses Getränk zu sich nehmen. Kannst du das
ja, nachdem
mal teilen?
Ja, nachdem wir es in der Show gesagt haben.
Genau, seitdem.
Trink ganz Hollywood naturtrüben Apfelessig aus Deutschland. Und zwar, was sind die Hauptgründe? Weniger Pickel war einer. Längere und dichtes und starkes Haar. Ich kriege das gerade per Mimensprache. Und gut für die Verdauung. Warum das auch immer bei Schauspielern besonders wichtig ist. Aber das war das. Und wir wollen gerne jetzt in die Mulak-Story einsteigen und das angekündigte Thema Revitalisierung Agile. Dazu würden wir gerne aber erstmal von euch ein bisschen wissen, auf welchem Level Agile bei euch ist. Dazu gibt es ein Menti. Und dazu bitte ich euch, das Handy zu grabben und mit der Kamera auf den QR-Code, außer Michael, der liegt im Auto. Du machst es irgendwie anders, oder? Ach, du bist nicht Beifahrer, oder doch?
Ich lasse mich heute kutschieren, Axel.
Ah ja, okay, dann kannst du ja auch trotzdem auf den QR-Code.
Ich finde da eine Lösung dafür.
Das du findest passt. Eine Lösung?
Ja.
QR-Code ist ja schon eingeblendet. Da ist er. Nee, das Leveling. Ist so die erste, oder? Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall als erstes drauf. Sonst muss die Reihenfolge nochmal ändern. Ihr loggt euch ein mit QR-Code oder menti.com und gebt dann den Code ein.
Der Code von heute ist 1328-9212. Ich wiederhole 1328-9212.
Und wirkt er?
Ja, und wie?
Ja, man merkt noch, wo er
durch ist.
Wo er durchläuft. Ja. Der Hintergrund von diesem Leveling war, weil wir haben mittlerweile Agile in den letzten 15 Jahren und Mulak war in den ersten, im ersten Drittel auf jeden Fall, der First Mover dabei. 200 Unternehmen Agile eingeführt und wir sind gerade dabei, so ein Level-Stufenmodell zu entwickeln, dass man sich mal orientieren kann, auf welcher Stufe man angekommen ist von mit ein paar Kriterien. Das ist ein Auszug, das ist noch nicht das System. Das kommt in Kürze an euch per Mail. Und ihr seht da, glaube ich, selbstsprechende Elemente von Agile. Die ihr könnt auch Mehrfachnennungen machen und kreuzt einfach mal an, ja, nein, haben wir oder haben wir nicht. Ein paar Dinge sind erklärungsbedürftig. Und zwar das Servant Leadership Team, da gehen wir gleich ja auch nochmal näher drauf ein, ist ein Element, was vielleicht nicht jeder kennt. Deswegen versuche ich es in kurzen Worten zu erklären. Es geht darum, dass Führungskräfte in eine mehr unterstützende, helfende Rolle kommen als in eine hierarchisch vorgebende Rolle und dabei in die Gefahr kommen, ins Micromanagement oder in die Kontrolle zu gehen. Und dazu trifft sich eine Gruppe von Fachkräften. Und ich erinnere mich noch daran, das war richtig toll mit den Mulak-Leuten. Wir haben die Gruppe der Fachgebietsleiter zusammen gehabt und wir haben das simuliert. Da ist dann einer in das Meeting reingekommen und da gibt es so typische Fallen im Verhalten. Und das Zielverhalten ist, sich so zurückzuhalten und nur dann auf Fragen oder auf Hilferufe aus dem Team einzugehen, wenn man eben darum gebeten wird. Also man ist da, man hilft und die Ebene sind ja die Fachgebietsleiter, die in der Regel schon länger im Unternehmen sind, mehr Erfahrung haben. Und man hat die Verantwortung erstmal im Team und dann kann sich selbst Organisation und Verantwortung mehr ausprägen. Etappenplanung alle 3 Monate, die nächsten 3 Monate planen. Ich glaube, Agile Coaches ist selbstsprechend. Transition Team soll heißen, gibt es bei euch Verantwortliche, die agile Transition in ihrer Einführung verantworten? Denn das ist auch ein wichtiges Element, damit Agile im Leben bleibt, wo es ja heute umgeht.
Wo siehst du denn den Unterschied zwischen Multiprojekt-Etappenplanung und die Einzelprojekt-Etappenplanung?
Gute Frage. Das ist auch, glaube ich, in der Regel so in der Sequenz, dass die Unternehmen, wenn sie damit anfangen, diese 3 Monate alle 3 Monate zu planen, ja, und wenn ein Sprint 2 Wochen sind, dann plant man alle 3 Monate die nächsten 6 Sprints. Mhm. Und man hat ja immer das Problem, wenn man das Commitment für ein Projekt haben will, dass man auch interdisziplinäre Funktionen wie Einkauf, Qualitätssicherung hat, die in vielen Projekten. Und die können ihr Commitment aber erst dann geben, ja, auch wenn sie es anders wollten, für ein einzelnes Projekt, wenn sie sagen, ich muss erst mal gucken, was sonst noch kommt. Also brauchen wir die Übersicht des Multiprojektmanagements, alle Projekte. Wenn jetzt alle Einzelprojekte 3-Monatsplanungen machen, dann ist dann, wenn die das quasi alle jedes Quartal machen, der nächste Tag dafür da, dass man sie übereinander legt. Also hat man alle 3 Monate die übereinander gelegten Planungen der nächsten 3 Monate aller Projekte. Und erst dann kann ein Einkauf sagen, okay, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt, auch nicht in 5 Jahren, da kommt eh anders, sondern in überschaubaren, realistischen Zeitraum. Jetzt kann ich euch sagen, ob ich mit meiner Mannschaft das stemmen kann oder nicht. Deswegen ist das auch ein evolutionärer nächster Schritt.
Da ist jetzt aber, sind dann da alle dabei, wie beim Big Room Meeting, oder wird das noch allein entschieden?
Guter Übergang, Julia, Respekt. Das Big Room Meeting im Vergleich zur Etappenplanung, was wir viel in den Unternehmen gesehen haben, ist noch mal was anderes. Ja, ich habe das in vielen Unternehmen erlebt, die mir gesagt haben, ja, Etappenplan, 3-Monats-Planung machen wir, aber wir stören die Teams lieber nicht, das machen nur die Chefs unter sich aus. Die können da ja dann arbeiten. Nein, der Unterschied im Big Room Meeting ist, man investiert wirklich in die Zeit der Kapazität der Leute und macht einen Tag teilweise mit vielen, vielen Menschen in großen Unternehmen, auch hier wie BMW oder Conti und so weiter, sind da hunderte von Menschen im Town Hall Meeting zusammen und machen diese Planung auf Mitarbeiterebene gemeinsam und holen sie da ab. Nutzen die Gelegenheit, nochmal zu erklären, warum was wichtig ist, und nehmen jeden ernst und fragen, seid ihr einverstanden? Und es gibt am Ende des Big Room Meetings den Confidence Vote. Michael, wir haben das letzte Mal zusammen gemacht, du erinnerst dich. Und übrigens auch den Mitarbeiter des Quartals, der Etappe, das war auch mal ganz schön, der von allen anonym gewählt wurde, war wirklich toll, mit einem Preis bei Olympus, mit einem japanischen Symbol, wie hieß das Ding noch?
Das nennt sich Daruma, ist so ein Glücksbringer, ein japanischer Glücksbringer. Daruma heißt er.
Ja, genau. Also so ein japanisches Symbol, das dieser Mensch bekommen hat. Und endet eben mit dem Confidence Vote, wo jeder anonym sagen kann, glaube ich an die Planung oder nicht. Wir haben den ganzen Tag geplant, aber es gibt ja immer wieder viele, die rausgehen und sagen, naja, es wird sowieso anders. Und das wird nie 100 sein, aber du kannst sehen, wie valide ist denn die Planung, die da gemacht haben? Okay, und daran auch sehen, was können wir besser machen. Jetzt haben wir ein Ranking. Und wir sehen, die meisten haben Agile in der Mechatronik von euch eingeführt. Respekt. Wir haben natürlich nur die Creme der Creme eingeladen hier. Auch Fachbereich. Agiles Unternehmen, das ist, glaube ich, missverstanden. Das glaube ich euch nicht. In Piloten habt ihr es und unten am wenigsten haben Agile Portfolio Management. Ah ja, siehst du, wird sofort reagiert. Dankeschön. jetzt haben wir was anderes unten, nämlich
Agile in der Software.
Agile in der Software, genau. Ah, okay. Ja. Okay, das war für dich. Jetzt weißt du, wen du vor dir hast.
Okay, also Mechatronik klingt ja schon mal ganz gut. Da sind wir auch unterwegs.
Ja. Du willst also hier bleiben.
Ich bleibe hier. Also zur Elektronik könnte ich jetzt nicht so viel sagen. Aber zur Mechatronik kann man schon ein bisschen was erzählen. Ja. Und die Herausforderungen zum Mittelstand, zum kleinen Mittelstand sicherlich auch.
Damit wir zu deinem mittelständischen Unternehmen kommen, haben wir ein Video von Mulak, das jetzt eingeblendet wird.
Ja.
Und wenn man das einmal gesehen hat, dann sieht man euch immer.
Ja, das hoffen wir auch immer, ja.
Ich musste sofort an den nächsten Urlaub denken.
Ja, auch. Da gibt es ja eine Besonderheit im deutschen Beamtendeutsch zu euren Fahrzeugen.
Du meinst jetzt die Fahrzeuge für den Straßenbetriebsdienst?
Ja, genau.
Ja, wir nennen die eigentlich normalerweise Mähgeräte. Also bei uns heißen die Mähgeräte oder eben auch Böschungsmähwerke. Das ist das eine Segment, mit dem wir uns befassen. Und das andere hat man ja deutlich gesehen, die Fahrzeuge auf dem Flughafen Vorfeld. Mhm. Und beide Maschinen sind technisch hochkomplex, man denkt das nicht, aber die Anforderungen an die Fahrzeuge sind relativ hoch, bewegen sich ja im Bereich der des Flugfelds und die Anforderungen an die Geräte sind auch sehr hoch, weil wir dort auf höchste Leistung ausgerichtet sind. Also wir möchten derjenige sein, der die beste Flächenleistung zum geringsten Preis bilden kann. Betriebskosten, Total Cost of Ownership steht da immer im Vordergrund. Also dreht sich alles um Mobilität. Mhm. Wir erhalten im Prinzip die Mobilität, ohne uns hebt kein Flugzeug ab. Und an den Straßen würde man die Leiteinrichtung nicht mehr sehen, wenn wir nicht dabei wären. Mhm. Ja, damit befasst sich Mulag seit 1953, gestartet mit so einem kleinen Dreirad im Schwarzwald. Mhm. Und hat sich dann immer ständig weiterentwickelt. Das ist eigentlich das, was Mulag auszeichnet, dass ständig neue Ideen da waren und relativ schnell umgesetzt werden und immer wieder Innovation auch da ist.
Ja. Also zwei Geschäftsfelder, zwei unterschiedliche Produktlinien.
Genau.
Und das Beamtendeutsch, die eine Produktlinie heißt?
Straßenbetriebsdienst.
Straßenbegleitgrün.
Straßenbegleitgrün ist das, was wir behandeln.
Okay, ja.
Und der Straßenbetriebsdienst ist also das, was man so erkennt. Es gehört der Winterdienst mit dazu, die Reinigung eben und die Grünpflege entlang der Straßenränder. Das ist das, was wir tun, wo wir uns am meisten damit befassen. Zunehmend auch das Thema Reinigung von Tunnelwänden, das war auch kurz zu sehen. Ja. Also die Tunnels oder auch die Einrichtungen, die es so an der Straße entlang gibt, diese Schallschutzwände. Das muss gereinigt werden und ganz zum Schluss kam nochmal so ein Bild, da ist das Mähgerät dann über die Kamera weggefahren. Mhm. Das trauen wir uns nur, weil wir auch jetzt erkannt haben, dass wir ökologisch mähen müssen. Also Mulag ist sehr nachhaltig unterwegs und wir haben ein spezielles Mähgerät entwickelt, was bis zu 80% der Insekten, die in dem Bereich leben, eben schont im Vergleich zu konventionellen Verfahren. Und auf der anderen Seite, Tunnelwaschen hat nichts damit zu tun mit dem deutschen Sauberkeitswahn, sondern das bringt mehr Licht, Reflexionsflächen in die Tunnels und damit kann die Beleuchtung runtergefahren werden, was Strom spart. Mhm. Das rechnet sich. Also das wird gemacht, weil sich das rechnet, nicht weil es schön ist. Mhm. Ja, damit befassen wir uns, haben relativ lange Verfügbarkeit von Ersatzteilen, haben ein großes Servicegeschäft und sind in Europa in vielen Bereichen Marktführer und weltweit im Flughafenbereich unterwegs.
Cool. Welcher Bereich ist am größten?
Die nehmen sich nicht viel, die sind etwa gleich groß. Also die beiden Neubereiche, Neumaschinenbereiche sind etwa gleich groß. Der Servicebereich wächst so, dass man da sagen kann, irgendwann wird sich das vielleicht auch dritteln. Wobei der Zuwachs im Flughafenbereich, das Potenzial ist einfach größer, weil im Mähgerätebereich, das ist schon ein bisschen was Deutsches, was wir da machen. Und der Unimog ist sehr deutsch, also in Dach sehr stark verbreitet. Insofern, Mulag macht dieses Jahr im Plan 80 Millionen, schauen wir mal, mit 330 Mitarbeitern. Und das Besondere ist an Mulag, dass wir ein echtes familiengeführtes Unternehmen sind. Zwei meiner Kollegen sind auch Gesellschafter. Und das ist eine ganz andere Entscheidungs-, finden ganz andere Entscheidungswege statt als in, selbst bei Meiler, also als größerer Mittelständler, ist es nochmal viel, viel beweglicher mit allen Vor- und Nachteilen.
Auf die wir jetzt noch eingehen wollen.
Genau.
Mulag-Story. Du hast also deine Erfahrungen von Meiler ja dann mitgenommen und warst einer der First Mover in den letzten 15 Jahren Agile-Einführung, die ich so überblicke, und sehr früh einen Agile-Coach ausgebildet und dann auch agile Pilotprojekte bei Mulag.
Genau, wir haben also begonnen im zweiten Jahr meiner Wiederkehr sozusagen, das muss 2018 gewesen sein, und hatten dort ein großes Projekt, auch im Bereich der Straßenunterhaltungsgeräte, wie die auch noch heißen, also Mähgeräte. Und ich habe gesagt, machen wir agil. Und dann haben wir das gestartet, auch mit Unterstützung hier von euch. Und das Projekt an sich ist aus technischen Gründen nicht zu Ende gebracht worden, muss man sagen, lag aber nicht an der Methode. Und wir haben das aber dann fortgeführt mit großen Plattformprojekten. Und das hat so gut funktioniert, dass wir dort Eigendynamik entwickelt haben. Also wir haben dann angefangen, die Rituale zu verbiegen und die Abläufe zu verbiegen, weil es so gut funktioniert hat. Und wir haben kein Ende gefunden. Wir waren da irgendwo bei Sprint 120 oder sowas. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das können wir so nicht lassen. Das bringt nichts mehr. Und da war der Zeitpunkt bei mir gekommen zu sagen, okay, die Teams mögen das. Die finden das toll, aber wir müssen das wieder einfangen. Und da kam dann der Kontakt erneut zustande und wir haben das neu aufgesetzt.
Und haben begonnen mit einem Assessment?
Genau. Und ich war dann hochgradig gespannt, welches Ergebnis aus dem Assessment rauskam. Und da kam dann raus, dass die Grundelemente eigentlich alle da sind.
Ja.
Und dass wir aber Anpassungen brauchen, nicht nur auf der, sag mal, auf der Teamebene, sondern dass wir uns insbesondere auch weiterentwickeln müssen bei im Bereich POT, also Product Owner Team, und aber auch besonders das Management noch mit anpassen müssen, weil ohne Management oder mit dem falschen Verhalten vom Management ist es schwierig, diese Teamdynamik dann wirklich zu erreichen. Und da kommt vielleicht noch, ich weiß jetzt nicht, wie viele wirklich aus dem Mittelstand da sind. Die Mittelstandserfahrenen werden es wissen. In großen Unternehmen, allein durch die Hierarchien, die es da gibt, sind Entscheidungsabläufe manchmal stärker strukturiert als jetzt im kleinen Mittelstand. Ich will es mal so nennen. Es hat Vor- und Nachteile. Und der Nachteil unserer kleinen Hierarchien ist, dass wir sehr viel erfahren. Das ist gut. Und dann aber auch sehr schnell reagieren. Und das kann eben für die Agile-Systematik nicht gut sein. Und das muss man eben einfangen. Und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen.
Und das zeigen wir jetzt mal mit einem wichtigen Bild, was wir gemeinsam kreiert haben, was wir gleich mal durchgehen. Empowerment haben wir das genannt. Nein, und das ist ein Mulag-spezifisches Poster.
Ja, das haben wir gemeinsam entwickelt.
Das haben wir gemeinsam entwickelt. Und was ich wirklich toll fand, dass ich in der Geschäftsführung diese Erkenntnis verankert hat, auch wir müssen Verhaltensänderung erreichen. Wenn wir auf der Teamebene mehr Eigenverantwortung, Selbstorganisation schaffen, wird die an Grenzen stoßen, wenn wir ihnen immer weiterhin so viel abnehmen. Aber dabei nicht zu weit zu gehen und sich völlig entfernen, ja, da die richtige Gratwanderung zu haben oder im richtigen Moment zur Verfügung zu stehen und auch das richtige Verhalten. Da haben wir zwei Ebenen. Wir haben die Ebene des Teams unten, wir haben die Ebene des Servant Leadership Teams. Das ist noch eine Ebene unter euch,
ja,
zwischen Team und der Geschäftsführung und dann die Geschäftsführung. Und vielleicht gehst du da mal so über die Highlights durch.
Ja gut, also im Team muss man sagen, das funktioniert gut und das wird auch gut angenommen. Es kommen Ideen, es kommt, wie ich schon gesagt habe, Eigendynamik rein und es geht voran. Und die Problematik ist ja immer dann oder entsteht immer dann, wenn einer im Team nicht mehr weiterkommt als Einzelperson. Es ist ja interdisziplinär und dann haben wir gesagt, naja, es gibt ja Dailies und am Daily kann man ja immer das gesamte Team dann mal befragen, kann dort Hinweise versuchen zu bekommen. Also ins Team zu gehen und sagen, ich komme hier nicht mehr weiter, habt ihr eine Idee, wie es geht? Und wenn die auch keine Idee haben, haben wir dann, gibt's natürlich das Product Owner Team, was ja die Steuervorgaben gibt für die Teams. Und das Product Owner Team wird dann auch im nächsten Schritt hinzugezogen, immer mit dem Hintergrund oder mit der Aufgabenstellung, denjenigen, der dann kommt, zu befragen, hast du wirklich keine Idee oder hast du bloß keinen Mut oder was schlagt ihr vor? Also nicht unbedingt, um jetzt hier die beste Lösung parat zu haben, sondern um eben die jeweils tiefste Stufe zu ermutigen, eine Entscheidung vorzutragen, die dann unter Umständen getragen werden kann. Und wenn jetzt das Product Owner Team auch nicht mehr weiterkommt, zum Beispiel, weil irgendeine Fachdisziplin, die nicht am Tisch ist, fehlt, dann haben wir ein Servant Leadership Team, das trifft sich oder ist ansprechbar immer montags. Das ist so um Mittagszeit rum, die Leute sind benannt und das ist so eine, ich würde mal sagen, so eine offene Sprechstunde. Mhm. Wenn keiner kommt, ist keiner da. Und wenn Abstimmungsbedarf ist, kann also das Product Owner Team auch auf dieses erweiterte Führungsteam zugehen. Das heißt dann im Prinzip, sind alle Funktionen vertreten, die direkt an die Geschäftsleitung berichten.
Ist das zeitlich begrenzt, diese Sprechstunde?
Ja, das ist zeitlich begrenzt. Das ist in der Regel ist das so von 11:45, also zu Deutsch 11:45. Im Süden versteht man das. Bis 12 Uhr, also eine Viertelstunde. Wir haben uns da auch vorgenommen, das muss gut vorbereitet sein. Das muss klar strukturiert sein und da wird nicht gelabert, sondern da geht es wirklich um Themen. Und wenn die da nicht weiterkommen, ist dann von 12 Uhr bis 12.15 Uhr die Geschäftsleitung ansprechbar, im gleichen Format. Mhm. Also wir können dann auch angesprochen werden und können dann für strategische Dinge, manchmal gibt es ja Dinge, die kommen anders, als man das geplant hat. Und die strategischen Fragen kann dann die Geschäftsleitung hoffentlich dann irgendwie entscheiden, wenn dort Abweichungen zu den gesetzten Zielen entstehen. Und ja, und das ist eigentlich, hat sich bewährt. Wir hatten jetzt ganz wenige dieser Fälle. Es hat sich gut bewährt, weil dieses Wirrwarr an Kommunikation nicht mehr stattfindet, was dann auch oft zu wirklich Verwirrungen führt in den Teams und das wird ja auch immer interpretiert. Und auch das, was wir immer sagen oder was wir sagen, kommt ja nicht eins zu eins dann beim Empfänger so an. Und das ist ganz gut. Und dann gab es noch eine besondere Situation. Ich kann mich erinnern an einen Workshop, wo wir dann gesagt haben, na, da können wir nicht mitgehen, weil da verlieren wir ja die Haftung ins Projekt rein. Also wir haben das, es gab an mehreren Stellen gab es das Problem, dass man gesagt hat, ah, man will das nicht so richtig aus der Hand geben. Und da ist dann die Idee entstanden, dass es da unten steht, dieses Code Red Event, dass die Geschäftsleitung selbst auch die Möglichkeit hat, wenn man mal wieder im Mulag Radio irgendwas spielen hört, ja, was einem nicht gefällt, dann kommt es ja oder kam es dann dazu, dass man direkt an dem impulsiv, wirklich mit dem, den man da gerade hatte, irgendwas in die Organisation reingerufen hat. Und da kam dann ziemliches Chaos an. Und wir haben das jetzt strukturiert und können jetzt, wenn solche Anfragen kommen, gezielt aufs Product Owner Team zugehen. Also wenn wir irgendwas hören und wir sagen, oje, was ist denn da los? Dann gehen wir nicht mehr irgendwo hin und sagen, was macht ihr da? Sondern wir gehen gezielt zum Product Owner Team und stimmen uns mit denen ab, wie dann weiter vorzugehen ist. Und das hat dann viel Sicherheit auch reingebracht in die Geschäftsleitung, weil wir wissen, wir haben ein Ventil, wo wir auch was einbringen können, was wir vorher an der Stelle abgesetzt haben, die gerade da war. Und das ist jetzt besser strukturiert. Und ich denke, das hilft uns wirklich, uns auch hier mehr und mehr als Hebamme zu verhalten, als in der Vergangenheit eben als Ratgeber.
Das war das Stichwort. Patrick oder Luise, wenn ihr mal im Poster bleibt und links die Checkliste vergrößert, das ist, finde ich, ganz ein tolles Ergebnis, was vom Team, einem Servant Leadership Team erarbeitet wurde in einem Trockenlauf. Ja. Wir haben das Servant Leadership Team Meeting simuliert. Einer von denen hat Product Owner Team Mitglied gespielt, ging in das Meeting rein, so palim palim, eine Tüte Fritten oder wie ist das bei Erlabor, und haben gespielt, ich habe ein Problem. Und dann haben wir 3 Durchläufe gemacht und bei allen 3 Durchläufen, und das war ja auch dafür da, ist was schiefgegangen. Und haben dazu dann uns überlegt, wie hätten wir es besser machen können. Die Quintessenz ist diese Checkliste und die gefällt dir auch gut, oder? Du hast gesagt, die brauche ich auch noch.
Genau, die Checkliste braucht man und dann, ich denke, das richtig Fragen gehört auch noch mit dazu. Hier stehen ja ausformulierte Fragen, zumindest mal bis 4 oder 7 ist ja wirklich, sind ausformulierte Dinge. Das hilft auf jeden Fall, weil wir sind gewohnt zu reagieren und kommen sofort mit Lösungen. Und dabei verliert man so viel an Potenzial von anderen Lösungen und verliert unter Umständen dann auch die beste Lösung. Und insofern muss man oder kann man eben sich mit dieser Checkliste davor bewahren, voreilig irgendwas zuzurufen nach dem Motto, ja, ich habe es verstanden, mach so, dann geht's. Und die hilft wirklich gut, diese Checkliste, kann ich nur wärmstens empfehlen, sich darüber Gedanken zu machen.
Und dieses Poster mit diesen Checkpunkten, damit man sich in dem Meeting immer wieder dran erinnert, das hängt da an der Wand?
Das hängt an der Wand. Ich habe es mir auch ausgedruckt. Ich habe es dabei, weil ich gehöre als ausgeprägter Techniker auch zu denjenigen, die glauben, eine gute Lösung zu kennen. Und deswegen ist es, denke ich mal, gerade im oberen Management wichtig, dass man die ersten Punkte durchläuft, bevor man sofort unten mit einer Lösung kommt.
Was man an der Checkliste erkennt, es sind viele Fragen.
Ja. Und
das wären die Überleitung, danke euch, zum Thema Fragen und auch zum Thema Agile Leadership. Und das Thema richtig Fragen, auch auf der nächsten Seite jetzt für euch dargestellt, haben wir durchdrungen, ist auch Part von Product Owner und Leadership Trainings. Und beinhaltet 3 wichtige Rollen, die jetzt gleich geteilt werden. Ihr sucht gerade noch. Nämlich die Rolle der Hebamme, des Sparringspartners und des Ratgebers. Und da bitte ich euch jetzt vielleicht schon mal ein klein bisschen in der Aufmerksamkeit reinzugehen. Das wollen wir nämlich gleich mit euch machen. Deswegen erkläre ich es mal kurz und dann geht ihr bitte selbst mal in eine Übung rein. Also es beginnt links in der Rolle der Hebamme. Und zwar genauso wie das Gespräch, wenn ein Product Owner ins Servant Leadership Team kommt oder generell jemand zu einer Führungskraft. Die Empfehlung in dieser Haltung, in dieser Rolle als erstes zu starten in dem darauf folgenden Gespräch. In der Haltung der Hebamme. Was heißt das? Die Hebamme gibt Hilfe zur Selbsthilfe, und zwar über Fragen. Und typische Fragen könnten zunächst mal sein, wie fühlst du dich gerade? Also ich interessiere mich für dich. Was könnte dir helfen? Was würdest du dir selber raten? Und was ist für dich das Wichtigste? Das heißt also, man dreht immer wieder die Aufmerksamkeit um und in der Hebamme ist man nicht bei sich, sondern beim anderen. Also man fokussiert sich und assoziiert in sein Gegenüber und will wissen, wo steht er und wie kann ich ihm helfen, selber in die Lösung zu kommen.
Genau. Und das ist auch, ich glaube, das ist der Kern der Sache. Das funktioniert übrigens nicht nur in der agilen Methodik, sondern immer im Vorgesetzten, auch Mitarbeitenden.
Nicht fragen.
Zu Hause funktioniert das nicht.
Okay.
Aber es ist tatsächlich so, dass ich das hier versuche, immer wieder auch anzuwenden in eigentlich allen Gesprächen, die ich mit den Fachpersonen habe, weil das hilft eigentlich immer.
Ja. Isabel denkt sich jetzt weiß ich, wo er das her hat. Die nächste Rolle nach der Hebamme, in die man dann auch reingehen könnte, um weiterzukommen mit seinem Gegenüber, ist schon ein bisschen kniffliger. Deswegen ist die Empfehlung, ich meine, ihr müsst im Einzelfall selber sehen, was hilft, aber das ist jetzt mal eine Empfehlung, dann zu gucken, bin ich schon reif in der Beziehung, in dem Gespräch jetzt gerade für den Sparringspartner. Der Sparringspartner ist derjenige, der so ein bisschen challenged, aber immer noch in der Hilfe zur Selbsthilfe ist, ein wohlwollender Provokateur und die Perspektive des Gegenübers in Richtung Lösung verändert. Zum Beispiel die Frage, was würde denn passieren, wenn? Insbesondere, wenn jemand sagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Ja. Ich kenne sie als Berater zur Genüge. So, und da kommt man manchmal in die Verzweiflung. 1000 Vorschläge oder 1000 Fragen, Vorschläge kommt eh später, aber Fragen. Und man merkt, da ist eine innere Blockade. Und man kann jetzt quasi mit dem Hubschrauber, mit dem anderen über die Blockade fliegen und sich mal reingrooven, wie es denn hinter dem Zaun aussieht. Was würde passieren? Wie sieht es denn da aus? Stell dir mal vor, das Problem oder die Hürde, wo du sagst, geht nicht, existiert nicht. Und es würde doch gehen. Ja? Und in der Regel kriegt man die Leute mitgenommen, dass sie sich zumindest dann mal simulationsweise da reinbegeben. Und dann ist man weiter. Ja? Und die Frage, nehmen wir an, es geht doch. Oder was wäre diese Vergrößerungsfrage, diese Übertreibungsfrage, wie wäre das, wenn das 10-mal so groß wäre? Oder was könnte dich selber so sabotieren? Das ist diese Kopfstandmethode. Ja, was könntest du noch tun, damit es dir noch schlechter geht? In der Regel kommt man dann darauf, was man eigentlich tun soll, dass es einem gut geht, wenn man sich mal in dieses andere Extrem reimt. Das ist der Sparringspartner, der so fragt. Merkt euch das bitte, weil wir fragen euch gleich nach weiteren Fragen, damit ihr mal euch in die Rollen begibt. Die dritte Rolle, und die ist manchmal auch gar nicht einzunehmen, die ist die gefährlichste. Das ist die des Ratgebers, des Besserwissers, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, die ist am häufigsten, oder?
Die meisten starten und die meisten, Uwe, aus der Geschäftsführung sich wahrscheinlich oft auch als Ratgeber irgendwo sehen. Dafür bin ich ja da. Ich soll... Ihr kommt nicht weiter, also versuche ich mal, euch zu helfen. Ist aber die Rolle, die man als Letzte einnehmen sollte, wenn man Eigenverantwortung und Selbstorganisation steigern will, weil sonst kriegt man den Affen aufgebunden, dann geben sie euch dauernd das Problem ab. Und der fragt, darf ich dir einen Vorschlag machen? Was hältst du denn von der Idee? Also im Sinne von, du wählst immer noch aus, aber ich mache Vorschläge. Ja, es gibt verschiedene Varianten. Welche gefällt dir besser? Ist ja nicht die Frage, willst du überhaupt einen Vorschlag, sondern welcher von den Vorschlägen? Und eventuell sowas wie aus meiner Erfahrung, und da fällt mir gerade ein, als ich bei Klaas war, der war schon, der Helmut Klaas, ich glaube, an die 80, und man sagte zu ihm immer, je älter Opa wurde, desto schneller konnte er früher laufen. Also er hat sehr viel aus seiner Erfahrung erzählt. Mhm. So, jetzt die Frage an euch in Menti. Erinnert euch nochmal an die drei Rollen, Hebamme, Sparringspartner und Ratgeber. Welche weiteren Fragen könnte, und jetzt kommt, glaube ich, als nächstes erstmal die Hebamme, richtig? Kommen danach nur noch zwei weitere, bleibt noch einen Moment drin. Die erste Frage ist jetzt, welche weiteren Fragen, außer denen, die ihr gerade gehört habt, fallen euch noch ein, wenn ihr euch mal in die Hebammenrolle begebt? Wir hatten das Giffi gesucht.
Fällt euch denn noch eine zusätzliche Frage ein, ihr Uwe?
Ja, ich hab manchmal so, wenn ich so den Eindruck habe, dass die Leute mir eben den Affen aufsetzen wollen und sie haben ihr Problem vorgetragen, dann kann ich da mal eine Weile hinschauen und fragen, und jetzt? Mhm. Das provoziert dann meistens dazu, nachzudenken, habe ich tatsächlich einen Vorschlag oder nicht? Mhm. Also wirklich einfach zu sagen, wenn das Problem dann vorgetragen ist, so, und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, was schlägst du vor?
Yeah.
Und das hilft meistens weiter. Also die Erfahrung ist wirklich, wenn man nicht sofort mit einer Lösung, mit einem Lösungsvorschlag kommt, dass man dann mindestens 3 Antworten kriegt.
Mhm. Cool. Also man merkt, ihr habt das voll verinnerlicht. Ne? Das sind tolle weitere Fragen. Wir müssen das Poster erweitern. Was wäre das Beste, was dir passieren könnte? Also man bleibt beim anderen und lässt es beim anderen, aber trotzdem hilft man. Kein Zurückstoßen, kein negatives will damit nichts tun haben, sondern man haut ihm die Verantwortung und die Lösungsfähigkeit zu. Das ist ein Kompliment. Und was hast du denn schon alles ausprobiert? Damit man auch weiß, wenn man jetzt möglicherweise in Richtung Sparringspartner gehen will, das Board, mit dem braucht man nicht kommen.
Ja.
Guter Punkt.
Das ist ein guter Punkt,
ja. Ja. Das war es dann aber auch, oder?
So viele Hebammen haben wir heute nicht dabei.
Nee. Die Hebamme ist auch nicht so einfach.
Gut, dann gehen wir mal langsam in Richtung Sparringspartner. Also der wohlwollende Provokateur, wie fragt der? Also durch welche Fragen stimuliert ihr beim anderen die Lösungsfähigkeit? Ja, und es darf schon ein bisschen reizen und anteasern. Wie gesagt, nicht steil. Ne? Mit sowas fängt man in der Regel nicht an. Hängt immer davon ab, welche Beziehung habe ich und was war gerade sonst noch im Kontext. Aber Standardfall wäre, fangt erstmal mit der Hebamme an, merkt, lässt sich mein Gegenüber drauf ein und wann ist er reif für dieses wohlwollende Provozieren? Nehm mal an, du hast die Lösung schon erreicht. Wie hast denn du das gemacht? Guter Punkt. Das ist dieser Hubschrauber. Ne, dieses Drüberfliegen über die Blockade, über die Hemmung. Und sie ihn sich reinfühlen und sie ihn sozusagen von hinten das Problem nochmal anschauen aus der anderen Perspektive. Aber er ist dann schon drüben. Cool.
Ist das eine Methode, die du öfters anwendest, Uwe, Sparring?
Ja, ich übe noch. Ich falle ganz oft direkt von der Hebamme dann rüber zum Ratgeber. Aber ich denke schon, dass das eine gute Sache ist, mal zu sagen. Also ich denke auch, vergleichbare Lösungen oder wie habt ihr denn das letzte Mal gemacht? Oder gab es sowas schon mal? Sind eigentlich die typischen Sachen, wo man sagen kann, denk doch nochmal drüber nach, in deinem eigenen Fundus, was du da schon alles probiert hast. Und ja, ich finde schon, das ist gut. Und das kann man auch relativ gut nutzen in technischen Details, ohne dann sofort wieder in Lösungsfindung zu gehen. Da kann man dann schon nochmal nachkitzeln.
Ah, was würde der Wettbewerber tun, ist auch nicht schlecht.
Was könnte uns externe Unterstützung helfen? Wehe, du warst das, Hans-Peter.
Oder Stefan Berger.
Okay. Was ist das Minimum, das du erreichen willst? Auch nicht schlecht, ne? Okay, so nach dem Motto, ohne dem gehe ich hier nicht raus. Unter was tust du es nicht? Ja? Um da auch mal ein bisschen abzutasten und auch zu challengen. Sehr gut. Respekt. Da habt ihr noch mehr Ideen. Wovor hast du die meisten Bedenken? Ja, genau. Also den Spieß umdrehen, was eine gewisse Gefahr hat, ne? Weil sich damit ja dann...
Ellenlos.
Wie?
Ja, dann niemals
ellenlos. Ja, Bedenken helfen da auch nicht weiter an dem
Punkt. Ich glaube, das kommt auf den Typ an. Es gibt Menschen, denen hilft das. Es gibt aber auch Menschen, die sich dann, sagen wir mal, diese Bedenken noch mehr vorstellen und dann mehr Beziehung zu den Bedenken kriegen. Aber die ist grundsätzlich, glaube ich, gut. Und es kommt immer auf den Menschen und auf den Kontext an. Klasse. Vielen Dank. Gehen wir in die dritte. Jetzt kommt der Ratgeber. Das dürfte eigentlich ziemlich leicht werden, aber wir werden es sehen. Auch da habt ihr ja auch gerade bei dem Poster gesehen, haben wir versucht, mit diesen Fragen den Besserwisser, so dieses den Niveauunterschied zu vermeiden. Ne? Und auch ein Ratgeber kann ja auf Augenhöhe Rat geben, indem er sagt, es gibt Varianten.
Wann würdest du sagen, wann fällt es einem auf, ob man der Besserwisser oder der Ratgeber jetzt gerade ist? Wo ist der große Unterschied?
Ja, spätestens, wenn das einen anweisenden Charakter kriegt oder einen bestimmten Charakter. Wenn man nicht mehr offen ist für andere Lösungen, dann ist es im Prinzip eine Vorgabe schon und keine Hilfestellung mehr.
Beziehungsweise vielleicht auch die Frage, dass man die Antenne dafür entwickelt und die hast du, das weiß ich definitiv, weil wir oft solche Gespräche geführt haben, Uwe, dass du sehr oft schon diese Reflexionsfähigkeit hast und merkst, am anderen, ne, an der Reaktion des anderen, dass er in diese Rolle gekommen ist, weil ich wieder im Ratgeber.
Ja.
Ja.
Das ist auch so. Also ich denke schon, die Teams funktionieren eigentlich gut. Das wird gerne angenommen. Und die Umstellung im Bereich der Führungsebenen, egal auf welcher Ebene, das sind die echten harten Nüsse, die man knacken muss. Und da hilft eben Systematik und sich selbst zu verstehen, welche Rolle man gerade ist.
Ja, ja, 100%.
Das ist das, was auch am schwierigsten ist dann in der Führungsebene.
Richtig.
Das loszulassen. Die meisten Führungskräfte sind durch erfolgreiche Linienergebnisse aufgestiegen, sind gewohnt, Lösungen zu präsentieren, haben auch den Druck, dass die Lösung funktioniert. Und das ist eingeübt. Und
Entscheidungsmaschinen.
Und da muss man von dem wirklich Impulsiven wegkommen und versuchen, da den anderen zu hören. Das ist wichtig.
Selbstreflektierter.
Ja.
Geile Frage Angebot hier. Darf ich gerade mal die Rolle wechseln? Darf ich gerade mal fragen, von wem die kam?
Die kam von mir, Axel.
Habe ich mir doch gleich gedacht. Hast du eine Story dazu?
Ich habe es so in Workshop-Moderation habe ich das schon ein andere Mal gemacht, wo ich wirklich dann die Aufgabe habe, wirklich nur das Meeting zu facilitieren. Und ja, der Impuls, der kommt dann ja häufiger mal dann hoch, dass man denkt, ich habe jetzt die Lösung, dann sparsam damit umgehen. Aber genau, wenn man dann jetzt das Gefühl, oder ich hatte dann das Gefühl, das Team rennt jetzt gerade irgendwie so in eine blöde Richtung, da habe ich das mal gemacht, so dass ich gesagt habe, ich würde euch jetzt mal anbieten, irgendwie den anderen Hut gerade aufzuziehen.
Ja, da stecken ja zwei Dinge da drin. Das eine ist, dass ja dann dieser Rollenwechsel kommt. Und zweitens, wenn man die Frage ernst meint, die könnten ja auch theoretisch Nein sagen, hat man sich das Mandat dafür abgeholt. Das sind ja zwei wichtige Schritte drin, ne?
Wo ich glaube, zu erkennen, überhaupt die Antenne zu haben, ich müsste jetzt mal jetzt die Rolle wechseln, ist ja schon sehr...
Ja, und die meisten wechseln sie einfach, aber der Hinweis von Michael ist, diesen Satz dazwischen zu schieben, der vielleicht manchmal eine rhetorische Frage ist, aber er macht was aus, wenn es als Frage gestellt ist, ne? Weil das war ja, man hätte ja stoppen können. Also ist man nicht da jetzt wirklich überfahren und wird behandelt als Gegenüber.
Aber ich denke, eine ganz wichtige Sache ist bei diesen Systematiken wirklich anzuwenden. Die Antenne, hast du gesagt, auszufahren, zu schauen, wer ist das, mit wem spreche ich da gerade und fühlt er sich dann ernst genommen und wahrgenommen? Ich meine, man kann da auch viel fragen, man kann da auch viel kaputt machen. Wir hatten ja so ein Erlebnis. Und wenn die Leute dann denken, die machen hier irgendwelche Spielchen mit mir, dann geht es aber komplett in die falsche Richtung.
Tolle Überleitung zu Willy Brandt. Seid ihr bereit in der Redaktion? Wir haben da noch wenige Minuten, aber besser hätte man den Ball nicht spielen können. Ich hoffe, der Ton passt, sonst geht das nicht. Guckt euch das mal an. Ist schon ein paar Jahre her. Ich bin mal gespannt, wer das noch kennt. 72,
okay.
War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation?
Ja.
Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können?
Doch.
Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark?
Nein.
Und Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war?
Ja.
Das ist sehr stark.
So weit zum Thema offene und geschlossene Fragen. Ne?
Das ist stark.
Ja. Gut. Ja, ich erinnere mich auch noch an eine Situation, da wurde ich von einer Geschäftsführerin gebeten, den anderen Geschäftsführer von einer Sache zu überzeugen. Und ich habe gedacht, jetzt bist du ganz schlau, jetzt machst du das mit Fragetechnik. Und mein Gegenüber sagte mir dann nach der zweiten oder dritten Frage, bin ich jetzt im Verhör?
Ja.
Da wusste ich, okay, Frage allein ist es nicht. Man muss sich erst wirklich das Vertrauen holen, um in bestimmte Rollen und Fragen reingehen zu können. Gibt es noch irgendeinen Aspekt von euch? Steht was im Chat, wo ihr was ergänzen wollt, was ihr euch wünscht, wo ihr uns widersprecht? Kommt sofort. Uwe, von deiner Seite, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch
in
die Welt bringen.
Ich denke, also bei uns hat sich gezeigt, die Teams-Schulen, das Pod-Schulen, alles gut. und das Management nicht vergessen. Also das kann alles das wieder in Kürze zerstören, was da in mühevoller Arbeit gemacht wurde. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich habe und auch das, wofür ich dann auch im Unternehmen kämpfe, dass wir die Dynamik, die wir jetzt haben, die wir jetzt erreicht haben, dass uns das gelingt, die beizubehalten. Das ist die Aufgabe jetzt von uns.
Cool, schöne Schlussworte. Erinnert mich an einen holländischen Coach, bei dem wir Agile eingeführt haben in der Firma, der hat gesagt, Vertrauen kommt mit wie eine Schnecke und geht wie ein Pferd.
Ja.
Kriegst jetzt nicht in Holländisch übersetzt, aber gibt es auch. Danke für eure Teilnahme. Voll danke für die tollen, guten Fragen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Danke, Uwe, dass du da warst.
Applaus, Uwe.
Danke.
Dankeschön.
Isabel, dass du bei uns warst, fand ich richtig gut. Coole Idee. Auch nett, dich kennenzulernen. Wir haben eine kleine Feedback-Frage noch am Ende im Menti, wenn ihr drin seid. Oh, danke für das Klatschen. Wenn ihr uns was zu Warm-up, Impuls, Menti, Special Guest und Diskussionsrunde sagen würdet, wäre das klasse. Ansonsten werden wir weitermachen. Es gibt wieder weitere Shows noch bis zum Ende des Jahres. Luise, weißt du, wie viel? In ungefähr etwa? Fünf Stück noch bis Ende des Jahres. Und zwar Agile Late Night Shows und CTO Circle. Und zweimal, glaube ich, das Thema KI in F&E, was im Moment sehr, sehr gut ankommt, wo sich mit großer Geschwindigkeit neue Möglichkeiten ergeben. Und wo wir eine Community gegründet haben, wo Best Practices zusammengeführt werden können, damit alle davon profitieren auf unserer Website. Das verteilen wir aber und schicken euch das demnächst. Danke und ein schönes Wochenende. Es soll ja schön warm werden. Danke nochmal, dass du da warst. Gute.
Dankeschön.
Bleib gesund.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank. Ciao.